Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil der Reihe Sünde, Rechtfertigung und Heiligung. Heute das Thema die Rechtfertigung des Sünders und die Gerechtigkeit der Christen. Einige Vorüberlegungen. Auch dieses Thema ist unserem natürlichen Denken völlig entgegengesetzt. Und viele scheitern daran, begreifen es nicht. Auch Fromme. Denn wir schmuggeln unser natürliches Denken oft auch in unseren Glauben hinein, anstatt umzukehren. Und dieses Wort umkehren, metanoein, heißt eigentlich umdenken, dass wir unsere Denkart und Gesinnung ändern. Und das haben wir ganz nötig, auch bei diesem Thema Rechtfertigung. Die lutherischen Kirchen haben hier durchaus einen Pluspunkt, denn das ist die Entdeckung dieser Kirchen. Gott rechtfertigt den Sünder aus Gnade, allein durch den Glauben, allein durch Christus. Oft haben wir die rechte Lehre, aber die Frage ist, leben wir es auch? Und dann ist es doch auch so, dass Luther oder die lutherische Lehre hinter dem, was Paulus dazu zu sagen hat, zurückbleibt. Auch das müssen wir miteinander bedenken. Die Grundfrage der Reformation war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das heißt, wie bin ich Gott recht? Wie werde ich Gott recht? Vor Gott gerecht, dass er mich annimmt? Wie komme ich zu Gott, komme mit ihm in Verbindung, dass er zufrieden mit mir ist? Wie komme ich zu einer Verbindung zu Gott, die ihm recht ist, die Gott gerecht wird? Ein Thema, das nicht nur die Reformation beschäftigt hat. Es hängen ganz viele Konsequenzen dran, die uns heute betreffen. Die Frage, ob ich gewiss bin, Gottes Kind zu sein, hängt an der Rechtfertigung. Das Gewissen, dass das vor Gott im Reinen ist und auch richtig funktioniert. Die gesamte Frömmigkeit, sie kann ein Segen sein, sie kann aber auch ein Fluch sein, und das entscheidet sich wesentlich an dem Thema Rechtfertigung. Wir leben heute in einer Leistungsgesellschaft. Und das heißt, man ist scheinbar nur so viel wert, wie man leistet. Und wenn man nichts mehr leisten kann, was bin ich überhaupt wert? Das Thema Rechtfertigung hat ganz viel damit zu tun. Wenn ich das verstanden habe, dann habe ich meinen Wert verstanden. Dann kann ich zu mir Ja sagen. Das Thema Gesundheit im Glauben hängt an der Rechtfertigung. Ob jemand gesetzlich ist, eng, pharisäisch, hochmütig, abstoßend, verkrampft, so angestrengt wirkt, so eine falsche Demut an den Tag legt. Ob jemand viel niedergeschlagen ist, bis hin, dass er in Depressionen verfällt. Oder ob jemand ein freies Christentum lebt, locker ist, entspannt, voller Freude, eine echte Demut an den Tag legt, auf andere anziehend wirkt, positiv ist. Das hängt an dem Thema Rechtfertigung, ob man es verstanden und angenommen hat. Die Rechtfertigung ist ein unentbehrliches Fundament für Menschen, die viel mit Gott erlebt haben und erleben, gerade auch Charismatiker. Wenn dort die Rechtfertigung nicht die Grundlage ist, dann stürzt wirklich alles andere ein oder es wird schief und es dient am Ende nicht zur Ehre Gottes, sondern wird ins Gegenteil verkehrt und kommen ganz komische Sachen heraus. Und wenn man die Rechtfertigung nicht verstanden hat, dann kann das gerade bei ganz eifrigen, frommen Menschen bis hin zum religiösen Wahnsinn führen. Der hat eine entscheidende Wurzel in nicht verstandener und nicht gelebter Rechtfertigung. Überhaupt hängt unsere seelische Gesundheit und damit auch unsere körperliche Gesundheit, die hängen ja zusammen, die hängt sehr daran, ob wir aus dem Ja Gottes leben, ob wir das gelernt haben. Thema Rechtfertigung. Ich halte es auch bei diesem Thema so, dass ich vorwiegend Paulus bedenke, was er dazu schreibt. Wie bin ich Gott recht? Wie werde ich vor Gott gerecht, so dass er mich als gerecht ansieht? Wie komme ich zur Gerechtigkeit vor Gott? Ein erster Punkt, die eigene Gerechtigkeit. Und da gibt es viele Versuche, eigene Versuche, Gott recht zu sein, indem man das selber zu erreichen versucht. Da fragst du jemanden, sag mal, bist du Christ? Und der antwortet, ich versuche es zu werden oder zu sein. Das klingt sehr demütig und bescheiden. Aber abgesehen von der philosophischen Wurzel, die dahinter steckt, eigentlich steht vor Gott ein großer Hochmut dahinter. Ich versuche mich mit meinen Mitteln zum Christen zu machen. Ich mache mich selber vor Gott gerecht. Ich bemühe mich so zu leben, dass mein Leben Gott gefällt, dass er mich annimmt. Das ist Hochmut. Dort findet man nie zur Gewissheit. Das ist nicht biblisches Christentum. Aber die landläufige Meinung ist so, wenn du Christ sein oder werden willst, dann musst du deinen Nächsten lieben, das ist die Hauptsache. Dann musst du für den Frieden sein, die Gebote halten, in die Kirche gehen, anständig und höflich sein, dich ordentlich anziehen, mit Messer und Gabel essen und was man dann alles noch so findet. Oder dann die Lebensbilanz, die jemand zieht. Herr Pfarrer, ich bin ein anständiger Mensch. Ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen. Ich war immer ehrlich im Gegensatz zu, und dann nennt man den Nachbarn. Ich habe viel gearbeitet, für meine Familie gesorgt. Und ich habe bei der Kirche mitgeholfen, habe viel gespendet. Ich brauche mir nichts vorzuwerfen vor Gott und den Menschen. Das ist der Versuch, sich selber zu rechtfertigen, zu einer eigenen Gerechtigkeit zu kommen. Oder im Beerdigungsgespräch heißt es dann recht häufig, er war kein Kirchgänger, aber er hat sehr christlich gelebt. Er hat seine Familie über alles geliebt und alles für sie getan. Er hat viel gearbeitet und war bei allen beliebt. Er war immer ehrlich und bescheiden, wollte nichts für sich selber, war immer nur für die anderen da. Na und? Heißt das, dass er vor Gott gerecht ist? Am schlimmsten und raffiniertesten und besten getarnt wird die Selbstgerechtigkeit in der Frömmigkeit. Das größte Hindernis für den Menschen auf dem Weg zu Gott ist die gottferne, gesetzliche Frömmigkeit. Denn gerade da, wo Menschen abseits von Gott fromm werden, sind sie am hoffnungslosesten von ihm geschieden. Darum gilt es, die herrschende Frömmigkeit zu entlarven, damit es niemandem verborgen bleibt, wie verlogen und gottfeindlich sie ist. Es kann sich auf die Dauer ein Mensch oder eine Gemeinde aus den Grundsätzen und Lehren der Bibel ein System bauen, so fein ausgeklügelt, dass dadurch der ganze Eigenwille, das ganze satte, selbstzufriedene Dasein des Weltmenschen vollständig gesichert ist. So schreibt Ralf Luther in seinem Wörterbuch zum Neuen Testament. Wo ich mich selbst bemühe, fromm zu sein, aus eigener Kraft oder aus dem Fleisch, wie die Bibel sagt, da arbeite ich mich systematisch in die Arme des Teufels hinein und nicht in die Arme Gottes. Einige Testfragen, wo mir etwas gelingt. Werde ich da stolz und bilde mir etwas darauf ein? Wo mir etwas misslingt, werde ich dann traurig, depressiv und enttäuscht? Und zwar im Grunde genommen nicht enttäuscht, weil ich Gott traurig gemacht habe, sondern enttäuscht von mir selber, über mich selber. Es kommt dabei oft eine freudlose, ernste, gesetzliche, verkrampfte und ungesunde Frömmigkeit heraus bis zu Depressionen, bei allen Versuchen eine eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Und dabei erreicht man trotzdem oft beachtliche Leistungen. Ein zentrales Kapitel zur Rechtfertigung und Heiligung ist Philipper 3. Und da schreibt Paulus, wie er das absolut drauf hatte, vor Gott aus sich selbst gerecht zu sein. Er sagt, wenn einer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so kannte ich es noch viel mehr. Paulus war spitze, was seine frommen Leistungen angeht. Der ich am 8. Tag beschnitten bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern. Er hatte eine tadellose kirchliche Herkunft. Nach dem Gesetz ein Pharisäer. Das war ursprünglich eine Erweckungsbewegung. Er kam aus der Erweckungstradition, die von Laien, nicht von Priestern getragen war. Nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde. So eifrig wie Paulus war fast keiner. Nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Er hat tatsächlich nach der Tora gelebt. Er hat die Gesetze bis ins Einzelne eingehalten. Das soll erstmal jemand nachmachen. Da kommt keiner von uns mit. Er hatte seine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, schreibt er. Das war bei ihm alles menschlich einwandfrei und da gab es nichts zu meckern. Aber das Ergebnis dieser Versuche? Die Versuche sind oft beachtens- und bestaunenswert und finden Anerkennung bei den Menschen. Aber Gott sagt nein. Vor Gott zählt das alles nicht. Warum? Weil jemand immer noch unter der Macht der Sünde ist, weil er immer noch im falschen Zug sitzt. Und wir hatten das letzte Mal, ich kann im falschen Zug ein ganz edler, hilfreicher und guter Mensch sein. Ich fahre trotzdem in Richtung Tod und Abgrund. Mein gutes Benehmen macht mich vor Gott nicht gerecht. Und so sagt die Bibel, aus den Werken des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Kein Mensch gerechtfertigt, Römer 3,20, Galater 2,16 steht es auch. Dass aber durchs Gesetz niemand gerechtfertigt wird, ist offenbar, Galater 3,11. Wenn die aus dem Gesetz Erben der Verheißungen sind, dann ist der Glaube umsonst. Und die Verheißungen sind unwirksam gemacht, Römer 4,14. Wenn durchs Gesetz die Gerechtigkeit kommt, ist Christus umsonst gestorben, Galater 2,21. Die ihr durchs Gesetz gerechtfertigt werden wollt, ihr seid abgetrennt von Christus. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen, schreibt Paulus in Galater 5,4. Und es gibt noch andere Stellen mehr, die dasselbe sagen, Titus 3,5 und so weiter. Diese Selbstgerechtigkeit, dass ich meine eigene Gerechtigkeit errichte, steht im direkten Gegensatz zu Christus, zum Glauben, zum Wort Gottes und zum Weg Gottes. Und deshalb schauen wir uns jetzt zweitens Gottes Gerechtigkeit an. Gottes Gerechtigkeit, die uns zugeeignet wird durch seine Gnade und unserem Glauben. Unsere Gerechtigkeit zählt vor Gott nicht, weil wir unter der Macht der Sünde stehen. Es ist also vor Gott gar keine Gerechtigkeit. Und wenn wir nicht gerecht sind vor Gott, dann ist nur einer gerecht, nämlich Gott selber. Gott ist gerecht. Für ihn kann der Maßstab seines Handelns nicht außerhalb seiner selbst liegen, sondern nur in seinem eigenen Wesen und Willen. Was er einmal wollte und bestimmte, das bleibt er und das bleibt so. Und das ist seine Gerechtigkeit. Gott ist treu und gerecht, 1. Johannes 1,9. Gott ist der gerechte Richter, sagt die Offenbarung immer wieder. Ein Engel sagt es, 16,5, gerecht bist und der du warst, du Heiliger. Offenbarung 16,7, der Altar, ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Offenbarung 19, wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Römer 1,17 im Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, eigentlich die Gerechtigkeit Gottes. Welche kommt aus Glauben in Glauben? Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieses, was Luther hier übersetzt, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, das ist schon Deutung. Es steht dort immer nur der Genitiv, die Gerechtigkeit Gottes. Die Frage ist nun, wie ist das zu verstehen? Um es an einem anderen Beispiel deutlich zu machen, was heißt das denn nun? Die Liebe Marias hat Bernd verändert. Die Liebe Marias hat Bernd verändert. Wer liebt denn hier? Es kann sein, die Maria liebt den Bernd. Es kann aber auch sein, der Bernd liebt die Maria. Wenn die Maria den Bernd liebt, dann ist die Maria das Subjekt. Wenn der Bernd die Maria liebt, dann ist Maria das Objekt. Und so im doppelten Sinne ist auch die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen. Zuerst ist Gott das Subjekt. Gerechtigkeit ist eine Eigenschaft Gottes. Aber dann ist Gott auch Objekt. Es bezeichnet die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die Gott gilt, die er anerkennt. Gottes Gerechtigkeit, Gerechtigkeit Gottes, ist also zuerst eine Eigenschaft Gottes. Davon wird Gottes Wesen und Gottes Handeln bestimmt, von seiner Gerechtigkeit. Und nun werden wir in diese Gerechtigkeit Gottes mit hineingenommen. Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Das ist das Wunder. Und der Ort, wo das geschieht, ist das Kreuz, an dem Jesus hängt. Und zwei Begriffe sind in diesem Zusammenhang ganz wichtig. Der erste ist Gnade. Und das bedeutet in diesem Zusammenhang Gottes freie, souveräne Zuwendung, ohne dass der Mensch irgendeinen Anteil oder Verdienst daran hätte. Gnade ist das freie Geschenk Gottes, auf das wir kein Recht haben. Und wir empfangen das durch den Glauben. Durch den Glauben wird dieses Geschenk empfangen. Gott drängt sich nicht auf, er vergewaltigt niemanden, aber auch der Glaube ist kein Verdienst. Wovon Rechtfertigung die Rede ist, dass Gott jemanden gerecht spricht und gerecht macht, da ist ausgesprochen oder unausgesprochen immer Gottes Gnade und unser Glaube mit dabei. Einige Bibelstellen dazu, Römer 3, Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden, unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus oder des Glaubens Jesu ist. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder Römer 4,5. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist ein starkes Wort. Gott rechtfertigt den Gottlosen. Und das ist eben der Unterschied. Ein Gericht spricht den Unschuldigen gerecht, Gott den Schuldigen. Das ist wichtig, dass wir das verinnerlichen. Gott vergibt keine Entschuldigungen, sondern nur Sünden. Und Gott rechtfertigt nicht Selbstgerechte, sondern nur Sünder und Gottlose. Römer 5,1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Oder 1. Korinther 1, 28 bis 31, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme, Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und im 1. Korinther 6, Vers 11 schreibt Paulus, ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist übrigens ein Vers, den man singen kann.
Ihr seid reingewaschen und ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ihr seid reingewaschen und ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ihr seid reingewaschen und ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ihr seid reingewaschen und ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Halleluja, 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 Halleluja.
Weiter Galater 2,16, weil wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus oder durch den Glauben Christi Jesu, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus oder durch den Glauben Christi gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Epheser 2,8, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Philipper 3,9, Paulus schreibt, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus oder den Glauben Christi, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und Titus 3, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Und nun drittens einige Aspekte der Rechtfertigung. Das erste ist natürlich, Rechtfertigung geschieht durch die Sündenvergebung. Das ist eigentlich klar. Ich lese Römer 4, 4 bis 8 nach der guten Nachricht. Nun, einem Arbeiter, der Leistungen erbracht hat, wird sein Lohn nicht als etwas Unverdientes angerechnet, sondern als etwas, worauf er Anspruch hat. Wenn dagegen ein Mensch vor Gott keine Leistungen vorzuweisen hat, aber er vertraut auf den, der die Gottlosen rechtfertigt, dann wird ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Im gleichen Sinn preist David die Menschen glücklich, denen Gott Gerechtigkeit anrechnet, obwohl sie keine guten Werke vorzuweisen haben. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet. Vergebung, ganz klar, ist ein ganz wichtiger Teil der Rechtfertigung, dass Gott uns gerecht macht. Er nimmt die Schuld weg. Das ist das eine. Aber es geht um mehr. Uns wird auch etwas gegeben. Uns wird das, was Jesus getan hat, zugerechnet. Der zweite Aspekt nach der Sündenvergebung ist also die Zurechnung und Zueignung des Verdienstes von Christus. Sünde wird weggenommen, das Negative verschwindet. Jetzt bekommen wir etwas Positives, nämlich das, was Jesus getan hat, zählt für uns. Durch Glaube und Taufe sind wir mit Christus vereint, sind wir ganz lebendig mit ihm verbunden. Römer 6, siehe letzte Bibelarbeit. Und wir sind in Christus, sagt die Bibel an vielen Stellen. Und Gott sieht uns in Christus. Wenn er uns sieht, nein, er sieht Christus. Christus als erstes. Und das heißt, Gott will alles, was Christus ist, uns zulegen, uns anrechnen. Und wir passen nun so zu Gott, wie Christus zu Gott passt. Galater 2, Abvers 16. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus oder den Glauben Christi, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus oder den Glauben Christi gerechtfertigt werden. Und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Mensch Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden würden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig oder ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Galater 3, Vers 26. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Haben wir das gehört? Wir haben Christus angezogen, wir sind in Christus. Wenn Gott uns sieht, sieht er zuerst Christus. Er sieht zuerst, was Christus getan hat, als ob wir es getan hätten. Dass dieser Tausch, 2. Korinther 5, 21, den der Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wisst ihr, wie Martin Luther die Bibel gelesen hat, die Evangelien? Er hat sie so gelesen: Alles, was Jesus da getan hat, was er gesagt hat, wie er die Kranken geheilt hat, wie er das Brot vermehrt hat, wie er die Gebundenen befreit hat, das wird mir zugerechnet. Gott sieht mich so an, als hätte ich das getan, was Jesus getan hat. Lest doch mal so die Evangelien. Dann gibt es eine Streitfrage bei dem Ganzen. Wird der Mensch nur gerecht gesprochen und bleibt ein Sünder? Oder wird er gerecht gemacht, also verändert? Diese Streitfrage hängt damit zusammen, wie das Verhältnis des Christen zur Sünde gesehen wird, hatten wir das letzte Mal. Wir bleiben die Alten, aber Gott sieht uns an, als wären wir gerecht, weil er auf Jesus sieht. Diese Sicht ist vor allem in der lutherischen Kirche entwickelt worden. Stimmt das? Die Bibel geht viel weiter. Von der Bibel her ist zu sagen, bei Gott ist das Wort auch die Tat. Und da ist die Rechtfertigung zugleich die Neuschöpfung. Wen Gott gerecht spricht, den macht er auch gerecht. Da ändert sich was. Wir merken das in 1. Korinther 6, Vers 9. Da sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten des Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Da hat sich was geändert. Durch die Rechtfertigung werden wir gerecht. Da wird auch unser Wesen geändert. Das ist ganz wichtig. Ich lese nochmal den Artikel von Ralf Luther aus seinem Wörterbuch zum Neuen Testament, den Artikel Rechtfertigen. Den griechischen Ausdruck dikaiun übersetzt Luther einige Male mit rechtfertigen, meist mit gerecht machen. Die passive Form mit gerecht werden. In der Gerichtssprache bedeutet das Wort auch für gerecht erklären oder gerecht sprechen. Doch ist im Neuen Testament unter der Rechtfertigung niemals eine bloße Erklärung zu verstehen, derart, dass der Mensch gerecht gesprochen werde, ohne es aber in Wirklichkeit zu sein. Diese Bedeutung kann schon dem einfachen Wortsinn nach diesem gerichtlichen Fachausdruck nicht beigelegt werden. Wenn der Richter einen Gefangenen frei spricht, dann gilt er nicht bloß als frei, sondern er ist frei. Er wird in dem Moment aus der Haft entlassen. Wenn einer vom Gericht für gerecht erklärt wird, dann ist er auch gerecht und hat alle Rechte eines Staatsbürgers wieder. Wen Gott gerecht spricht, den macht er auch gerecht. Den setzt er in alle Rechte, die dem Menschen seinem anerschaffenen Wesen nach zukommen, wieder ein. Es ist des Menschen angestammtes Recht, Gott nahe zu sein, ihm innig verbunden zu sein, teilzuhaben an der göttlichen Lebensfülle. Gott rechtfertigt den Menschen. Das bedeutet, Gott setzt ihn wieder ein in alle ursprünglichen Rechte des Menschen. Er zieht ihn in seine Nähe. Er gibt ihm Anteil an seiner Heiligkeit und Hoheit. Mit anderen Worten, Gott macht ihn wieder zu einem normalen, rechten Menschen. So versteht auch Paulus auf der ganzen Linie die Rechtfertigung. Da wir aus Glauben gerecht gesprochen werden, haben wir also Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, Römer 5,1. Frieden mit Gott bedeutet im Neuen Testament so viel als Gemeinschaft, Berührung mit Gott. Die unmittelbare Folge der Rechtfertigung oder Gerechtsprechung ist also, dass der Mensch in die nächste Nähe Gottes kommt und dadurch auch in seiner Art, in seiner Grundrichtung göttlich wird. Dass die Rechtfertigung Neuschöpfung, Verwandlung bedeutet, spricht Paulus im 1. Korintherbrief aus, Kapitel 6, Vers 11. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus, durch die Berührung mit seiner Person und durch den Geist unseres Gottes. Die Berührung mit Christus, das Kommen des Geistes, wirkt ja die neue Schöpfung. Dem Sinne, nicht dem Wortlaut nach, spricht Jesus dasselbe aus, wenn er zeigt, wie der verlorene Sohn, nachdem er wieder zum Sohn erklärt ist, gleich auch wieder zum Sohne wird. Er genießt alle Güter des Vaterhauses und hat die volle Lebensgemeinschaft mit dem Vater wieder. Soweit Ralf Luther in seinem Wörterbuch zum Neuen Testament. Wir sind bei Aspekten der Rechtfertigung. Und ich komme jetzt zu dem gegenwärtigen und dem zukünftigen Aspekt. Die Rechtfertigung geschieht in zwei Akten. Es gibt eine Rechtfertigung in der Gegenwart und eine im Endgericht. Die Rechtfertigung aus Glauben ist sozusagen die Eingangstür in den Zustand der Gnade. Und die endgültige Rechtfertigung die Ausgangstür, die nach der Heiligung in Gottes Herrlichkeit führt. Damit wären wir beim Thema Heiligung. Wir sind jetzt aus Glauben gerecht. Galater 3,8, Römer 3,24 bis 28, Römer 5,1. Aber es gibt auch eine Rechtfertigung im Endgericht. In 1. Korinther 4 schreibt Paulus, ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt, Der Herr ist aber, der mich richtet. Dann erst ist man endgültig gerechtfertigt. Die folgenden Stellen lese ich nach der Elberfelder Bibel, weil Luther das nicht exakt im Futur übersetzt hat, wie es übersetzt werden müsste. Römer 5,19 steht, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden, steht in Zukunft. Oder Römer 3,30, denn Gott ist einer, er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Er wird es rechtfertigen. Oder Römer 8, Vers 30, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Hier schaut doch Paulus schon in die Zukunft. Paulus sagt solche Dinge ja auch sonst, zum Beispiel, wir sind gerettet, doch auf Hoffnung, Römer 8,24. Das Gerechtsprechen Gottes, das im Kreuz erfolgt, das jetzt geglaubt wird und als Gegenwartsgabe feststeht, wird als endgültiger, vollendeter Freispruch im Endgericht erwartet, so sagt es das Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament. Paulus spricht dann auch vom Gericht nach den Werken. Römer 2,6, 2. Korinther 15, Galater 15, 2. Timotheus 4,14, 1. Korinther 3,13, fortfolgend und so weiter. Das scheint dem doch zu widersprechen, oder? Da liegt eine Spannung, Gnade und dann doch Gericht nach den Werken. Das ist eine Spannung und dazwischen liegt die Heiligung, deshalb müssen wir die noch behandeln. Sündenvergebung ist nicht das Ziel, sondern das Mittel, dass wir heilig werden. Und Gottes Gerechtigkeit ist auch als eine Macht zu sehen, die in Bewegung setzt, wie bei der Sünde, die befreit, sodass wir jetzt nicht mehr sündigen. Welche Rolle spielt nun das Gesetz bei einem Christen? Schauen wir uns mal einige Aussagen des Paulus über das Gesetz an. Er sagt, das Gesetz ist heilig, geistlich und gut in Römer 7. Oder das Gesetz ist gut, wenn es jemand gesetzmäßig den Regeln entsprechend anwendet, gebraucht. 1. Timotheus 1,8. Und dann, aus den Werken des Gesetzes wird kein Mensch gerechtfertigt werden, Römer 3,20. Der Mensch wird nicht gerechtfertigt aus den Werken des Gesetzes, Galater 2,16. Im oder durch das Gesetz wird niemand gerechtfertigt, Galater 3,10. Wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen kann, dann wäre die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz, Galater 3,21. Römer 8,3 steht Ähnliches. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, Römer 3,30. Das Gesetz kam daneben hinzu, damit die Übertretung überströmend werde, Römer 5,20. Die Sünde hätte ich nicht erkannt, wenn nicht durch das Gesetz, Römer 7,7. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz, 1. Korinther 15,26. Wegen der Übertretung wurde das Gesetz hinzugefügt, Galater 3,19, ähnlich Römer 7,4. Man kann das Gesetz mit einem Fieberthermometer vergleichen. Das Fieberthermometer zeigt das Fieber an, da stimmt was nicht, aber es heilt nicht. Das Gesetz zeigt an, wo wir falsch liegen, aber es ändert uns nicht, es macht uns nicht neu, es bringt uns nicht in Ordnung, es heilt uns nicht. In Römer 10,4 steht der bekannte Satz, Christus ist das Ende, eigentlich das Ziel, die Vollendung, die Erfüllung des Gesetzes. Und in Galater 3,23, das Gesetz ist unser Pädagoge, steht da ganz wörtlich, unser Erzieher geworden auf Christus hin. Und das alles heißt, das Gesetz spielt eine wichtige Rolle. Aber es führt nicht zu Gott, es führt nicht zur Rechtfertigung, es führt nicht dazu, dass ich vor Gott gerecht bin, sondern das Gesetz führt mich zu Christus, zu dem neuen Weg, der zum Leben, zur Rechtfertigung führt. Nochmal 1. Timotheus 1. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand gesetzmäßig anwendet, indem er dieses weiß, dass dem Gerechten das Gesetz nicht gegeben ist, sondern den Ungesetzlichen und auch Unordentlichen, den Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Unreinen, den weltlich Profanen, den Vater- und Muttermördern und Frevlern, den Menschenmördern, den Unzüchtigen, Homosexuellen und so weiter. Das Gesetz zeigt an, wo ich daneben liege. Wenn ich im Willen Gottes bin, hat sich das erledigt. Wie ist das nun mit den Gläubigen und dem Gesetz? Die Gläubigen, die sind frei vom Gesetz, beziehungsweise unter einem ganz neuen Gesetz. Wie viel das Gesetz sagt, sagt es denen, die im Gesetz sind, Römer 3,19. Ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade, Römer 6,14. Ihr seid frei vom Gesetz, Römer 7,3. Ihr seid dem Gesetz getötet, Römer 7,4. Jetzt sind wir vom Gesetz losgemacht, indem wir dem gestorben sind, in dem wir gefangen waren, so dass wir dienen in der Neuheit des Geistes und nicht in der Altheit des Buchstabens, Römer 7,6. Das Gesetz des Geistes des Lebens hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes, Römer 8,2. Ich wurde denen, die unter dem Gesetz sind, wie einer, der auch unter dem Gesetz ist, obwohl ich nicht unter dem Gesetz bin, schreibt Paulus 1. Korinther 9,20. Oder ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, Galater 2,19. Christus ist einer unter dem Gesetz geworden, damit er die unter dem Gesetz herauskaufe, Galater 4,4. Ihr seid nicht unter dem Gesetz, wenn ihr vom Geist Gottes geführt werdet, Galater 5,18. Statt diesem Gesetz gibt es jetzt das Gesetz Christi, und das ist der Heilige Geist, dass wir vom Geist Gottes geleitet sind, dass die Liebe Gottes unser Lebensprinzip ist. Und die Liebe Gottes wird immer Gottes Wort bewahren und halten. Aber es ist für Christen ein tödlicher Irrtum, wenn sie wieder ins Gesetz zurückfallen wollen. Denn das heißt ja, dass das, was Jesus getan hat, ungenügend wäre oder sogar als falsch anzusehen ist. Und dass durch eigene Werke, Verdienste ersetzt werden muss, um zu Gott kommen zu können. Und hier gibt es nur ein Entweder-Oder. Entweder Gesetz oder Gnade und Glaube. Entweder Fleisch oder Geist. Entweder die eigene Gerechtigkeit oder Gottes Gerechtigkeit. Entweder der Tod oder das Leben. Der Galaterbrief versucht das immer wieder deutlich zu machen. Es kann gut sein und gut tun, mal diesen ganzen Galaterbrief zu lesen, wer da Probleme hat. Ich komme zu fünftens. Konsequenzen für uns. Wir sind gerecht allein aus Gnade, sein Geschenk Gottes, und allein aus dem Glauben, ohne die Werke. Das ist eine ungeheure Entlastung. Da ist aller frommer Leistungsdruck weg. Wenn du mit Gott Verbindung suchst, dann musst du nicht erst etwas leisten. Du musst nicht erst ein besserer Mensch geworden sein. Du musst dich nicht erst in diesem oder jenem bewährt haben. Du darfst kommen, wie du bist. Du kannst mit deiner ganzen schuldbeladenen Vergangenheit zu Gott kommen. Er wird dich nicht abweisen, sondern er wäscht dich rein. Es geschieht um Jesus Willen. Der heilige Gott spricht dich, gottlosen Sünder, gerecht. Alle, die zu Gott kommen wollen, können kommen. Es ist keinerlei Voraussetzung nötig. von unserem Tun her. Gott nimmt dich an als sein Kind. Und ein Kind hat ja auch nichts dazu geleistet, dass es Eltern hat und zu einer Familie gehört. Das ist natürlich auch eine Demütigung und eigentlich ein tödlicher Schlag gegen jeden Stolz und Hochmut. Und hier scheitern manche, die einfach zu stolz sind, sich von Gott beschenken zu lassen oder nur beschenken zu lassen. Der Ruhm ist hier wirklich ausgeschlossen, dass ich mir vor Gott oder den Menschen noch irgendetwas darauf einbilde. Wer die Rechtfertigung verstanden hat, kann nicht stolz sein auf sich und seinen Glauben oder die Gnade, auf die Gnade schon auf Christus selber. Römer 3,27, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. 1. Korinther 1, und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten, zu nichts zu machen, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und Erlösung. Wer sich also rühmen will, der rühme sich des Herrn, so heißt es schon in der Schrift. Oder Galater 6,14, es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Epheser 2,8 und 9, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben, das nicht aus euch Gottes Gabe ist, es nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Philipper 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen, und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch, obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte. Nein, der Ruhm ist ausgeschlossen. Wir können nur noch stolz auf Christus selber sein. Eine Folge der Rechtfertigung ist, wir können endlich ein gutes Gewissen vor Gott haben. Und was heißt das? Ach, das heißt zum Beispiel, wir sind unabhängig vom Urteil anderer. Ich muss mich nicht mehr verteidigen. Ich muss nicht mein Image pflegen. Ich muss mich nicht selbst rechtfertigen. Das macht Gott. Ich bin aber auch korrekturbereit, kann mir das leisten und kann Ja zu mir sagen, auch wenn andere Nein sagen. Kommt eine ungeheure Freiheit und Entlastung. Der Paulus wurde so hart kritisiert von den ganz Frommen. Und was schreibt er? 1. Korinther 4. Mir aber ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darum bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist es aber, der mich richtet. Er hat sich mit den ganzen Fragen nicht mehr gequält. Bin ich nur okay, bin ich nicht okay? Er wurde ganz locker und frei und ist auch mit sich selber so wunderbar klargekommen. Weil wir ein gutes Gewissen vor Gott haben können, egal was Menschen sagen. Und so dürfen wir ein Leben führen als Beschenkte. Was ich geschenkt bekomme, muss ich mir nicht erarbeiten. Das ist eine ungeheure Entlastung. Da gibt es eine tolle Arbeitsteilung. Und ich darf jetzt wissen, was Gott tut und was ich tun muss. Das meiste tut Gott. Und ich empfange und mache ein bisschen Hilfsarbeiten. Ich kann ganz frei sein von Gesetzlichkeit. Ich kann ganz frei sein gegenüber anderen, die vielleicht noch nicht so weit sind wie ich. Oder ich denke das so. Ich muss sie auch nicht bedrängen und dadurch abstoßen. Ich weiß, dass nur Gottes Geist etwas erreicht. Da kann ich Menschen laufen lassen. Ich kann andere freilassen, Freiheit lassen. Ich kann selber in Freiheit leben, Lockerheit, ganz entspannt. Ich weiß, ich bin, kann und habe nichts in mir selber. Aber ich bin, kann und habe alles in und mit und aus Gott. 2. Korinther 3, 5. Nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Und das reicht allemal. Selig sind, die arm sind in sich selber, aber reich sind in Gott. Ich aus mir bin nichts und muss auch nichts sein, aber Gott in mir ist alles. Du, es gibt nichts, was du tun kannst, das einen Einfluss darauf hätte, wie sehr dich Gott liebt. Er hat dich immer geliebt, er wird dich immer lieben, seine Liebe ist ewig. Durch Christus bist du ihm recht und angenehm. Das ist Leben als Gerechtfertigter, als Beschenkter. Nun noch einige Testfragen, die Auskunft geben können, inwieweit die Rechtfertigung aus Gnade durch den Glauben bei dir angekommen ist. Ich hatte die Fragen zum Teil schon am Anfang, ich wiederhole sie nochmal, ergänze sie. Wenn dir etwas gelingt, gerade etwas, was du für Gott tust, wie fühlst du dich da? Und wenn dir etwas misslingt, gerade etwas, was du für Gott tun wolltest, wie fühlst du dich da? Wie fühlst du dich gegenüber Ungläubigen und Sündern? Wie fühlst du dich gegenüber tüchtigeren, frömmeren, geistlicheren Leuten, als du es bist? Und wenn du in den Himmel kommst, weshalb soll Gott dich reinlassen? Was würdest du ihm sagen? In einem Monatsblatt des christlichen Glaubenszentrums Liechtenstein fand ich folgenden Bericht von Christel Heu. Sie hat in einem inneren Bild erlebt, was Rechtfertigung heißt. Ich möchte diesen Bericht gerne lesen als Ermutigung und Hilfe. Meine Prinzessin, im letzten Herbst, als wir die 40 Tage der Anbetung hatten, erlebte ich an einem Abend etwas ganz Besonderes. Jedes Mal, wenn ich mich jetzt daran erinnere, bin ich wieder neu ermutigt und mehr glaube ich, dass es nicht nur für mich persönlich war, sondern auch den einen oder anderen von euch auferbauen könnte. An diesem Abend war ich recht spät gekommen. Zu Hause gab es einen stressigen Aufbruch in letzter Minute und so saß ich da, hatte meine Augen geschlossen und versuchte zur Ruhe zu kommen. Ich hatte mir so viel vorgenommen für diese 40 Tage, wollte so viel klären, wie eine lange Liste, die in Angriff genommen werden muss. Ich wollte mit Jesus reden über Schuld, Traurigkeit, mein Unvermögen in vielen Dingen und hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich viel zu wenig Zeit mit ihm verbracht hatte. Ich war ehrlichen Herzens gekommen, aber einfach auch sehr traurig darüber, noch nicht so richtig brauchbar zu sein für meinen Gott. Da sah ich plötzlich in meinem Innern einen großen Saal, einen Festsaal, hell, freundlich. Viele Gäste waren da, alle sehr kostbar gekleidet. Sie unterhielten sich fröhlich miteinander. Leise Musik spielte im Hintergrund und ich hatte den Eindruck, die warten alle auf etwas oder jemanden. Aber wo war ich da nur gelandet? Welche Feier sollte hier stattfinden? Ich erinnerte mich an meine Kindheit. Wir Mädchen malten in den Pausen mit unseren Buntstiften oft prächtige Prinzessinnen mit ihren Kleidern, ihrer Haarpracht, ihren Kronen. Ich musste lächeln. Waren sie jetzt wohl hier? Leise schlich ich mich in die hinterste Reihe und beobachtete alles. Auf einmal wurde es ganz still. Alle traten ehrfürchtig und erwartungsvoll etwas zur Seite. Aber es war keine Angst in ihren Augen. Sie waren so gespannt. Und jetzt sah ich es auch. Der Prinz hatte den Saal betreten und mit einem Mal wusste ich auch, warum er gekommen war. Nicht um eine Beratung mit seinen Ministern abzuhalten, nicht um etwa Geburtstag zu feiern, nein, Er war zur Hochzeit gekommen und wollte sich jetzt seine Braut aussuchen. Er kam ein paar Stufen herunter und schaute sich suchend um. Jetzt bekam ich Angst. Ich versteckte mich hinter den anderen, kam mir so unwürdig, so unvorbereitet vor, noch nicht fertig, diese Feier hier mitfeiern zu dürfen. Eigentlich war ich doch heute Abend gekommen, um Dinge zu klären mit meinem Gott. Ich dachte, wenn ich noch dies und jenes erledigt habe, später vielleicht, dann gehöre ich auch mit hierher. Unbehagen und Scham stiegen in mir auf. Wie war ich bloß hier reingeraten? Aber das war noch nicht alles. Der Prinz bahnte sich einen Weg durch die vielen Gäste und kam direkt auf mich zu. Die anderen schienen mich bisher überhaupt nicht bemerkt zu haben, er aber schon. Er kam zu mir in die hinterste Reihe, schaute mich einfach nur liebevoll an und wartete. Mein erster Gedanke war, das kann nicht sein, das ist ein Irrtum. Ich bin kein junges Mädel mehr, die Brautzeit ist vorbei, ich bin schon lange über 40. Jugend und Schönheit waren einmal. Doch er wartete immer noch und streckte mir seine Hand entgegen. Ich sollte die Auserwählte sein, seine Braut, seine Prinzessin. Herr, dachte ich, das sind doch noch so viele ungeklärte Dinge. Ich wollte doch noch, ich müsste doch erst. Doch er nahm meine Hand und zog mich sanft von hinten hervor. Keiner der anderen Gäste beschwerte sich, keiner rümpfte die Nase, alle hielten mit den Atem an und schauten zu. Seine Augen schauten so voller Liebe und Leidenschaft und Hingabe, dass mir die Tränen kamen. Von da an wusste ich in meinem Herzen, was er mir sagen wollte. Meine Braut, endlich bist du gekommen. Ich habe schon so auf dich gewartet. Ich habe mich schon so nach dir gesehnt. Ich will nicht in erster Linie Dinge mit dir klären. Wir werden jetzt keine Dienstbesprechung durchführen. Du sollst in meine Augen schauen und begreifen, wie tief meine Sehnsucht und mein Verlangen nach dir sind. Ich habe dich doch ausgesucht. Ich habe dich schon immer geliebt, lange schon, bevor du mich überhaupt kanntest. Hast du vergessen, dass ich mit meinem Blut alle deine Sünden abgewaschen habe? Weißt du nicht mehr, dass du rein und schön bist in meinen Augen? Es macht mich traurig, wenn du dich nicht in meine Nähe getraust, weil du meinst, noch nicht fertig und perfekt zu sein. Aber meine Fragen waren immer noch da. Jesus, was ist aber mit all den Flecken und Runzeln, die ich noch an mir erlebe, wo ich selbst darunter leide und den anderen oft damit wehtue? Es ist doch so manches in meinem Leben und Verantwortungsbereich noch nicht in deinem Willen. Seine Antwort war, du bist gerecht in meinen Augen, erkauft mit meinem Blut. Du bist sowieso schon meine Prinzessin, meine Braut. Und weißt du, der einzige Ort, an dem du Befreiung und Veränderung empfangen kannst, ist sowieso meine Nähe. Du musst das nicht vorher selbst tun, um zu mir kommen zu dürfen. Du kannst es gar nicht selbst tun. Meine Gegenwart verändert dich doch mehr und mehr in mein Bild. Das Einzige, was zählt, ist, wir müssen so viel wie möglich zusammen sein. Deine einzige Aufgabe ist jetzt zu glauben, dass ich dich so liebe, wie du bist, und immer darauf warte, dass du in meine Nähe kommst. Ich muss oft noch weinen, wenn ich daran denke, aber meine Angst ist weg. Ich bin durch dieses Erleben so freigesetzt worden von dem Druck, jemand Richtiges vor Jesus sein zu müssen. Ich verlange nicht mehr von mir selbst, alles perfekt zu machen und erlebe in mir auch mehr Barmherzigkeit anderen gegenüber. Vor allem aber ertappe ich mich immer oft bei der Sehnsucht, doch bald wieder eine Stunde mit meinem Bräutigam in der Stille zusammen zu sein. Mike Bickel schreibt in seinem Buch »Verliebt in dich«, Ich muss dir aber etwas Erstaunliches, etwas Radikales und Dringliches sagen. Gott hat gerade jetzt in deiner Schwäche an dir gefallen. Ob du im Sieg erhaben oder in Niederlage versunken bist, er liebt dich, weil sich seine Freude über dich nicht auf deine Errungenschaften gründet, sondern auf sein eigenes Herz und deine aufrichtige Reaktion ihm gegenüber. Ob du gerade mit Schwierigkeiten kämpfst oder hoch dahergetrabt kommst, du bist Gott, dem Allmächtigen, wirklich angenehm. Wir dürfen mit Sicherheit wissen, dass wir größeres geistliches Wachstum und größere geistliche Reife erleben, wenn wir regelmäßig fühlen, dass Gott unsere Gegenwart genießt. Das ist nichts, was du erringen musst, sondern ist ein herrlicher Schlüssel, der eine erstaunliche Kraftquelle in deinem Leben sein kann. Soweit Mike Bickel, Seite 46 in seinem Buch. Dass wir das glauben wie Kinder und so oft wie möglich daraus schöpfen, das wünsche ich uns allen, eure Christel Heu. Soweit dieses Zeugnis von Christel Heu, Thema Rechtfertigung. Aber vielleicht haben wir auch schon gemerkt, es leitet über in das Thema Heiligung. Wie werden wir Jesus ähnlich? Ich möchte einladen zum Gebet. Dass du, Gott, den Gottlosen rechtfertigst, macht mich zum Heiligen. Ich lasse los meine Selbstgerechtigkeit und empfange deine Gerechtigkeit. Ich lasse los meine Selbstverteidigung und empfange deine Gerechtsprechung. Ich lasse los mein eigenes Gutsein wollen und empfange deine Güte. Ich lasse los meine Tüchtigkeit und empfange dein Tun und deine Gaben. Ich lasse los meine Misserfolge und danke dir, Gott, dass du es vollbracht hast durch Jesus. Ich lasse los meine Hektik und empfange deine Ruhe. Ich lasse los meinen kranken, frommen Eifer und empfange das Brennen deines Geistes. Ich lasse los, mein es allen recht machen zu wollen und danke dir, Vater, dass ich dir recht bin. Ich lasse los, wo mich andere in Frage gestellt und mich kritisiert haben. Du sagst ja zu mir, auch wenn ich versage. Ich lebe aus deinem Ja. Unabhängig davon, was andere zu mir und über mich sagen. Ich darf Ja zu mir sagen. Und du machst mich frei, auch zu anderen Ja zu sagen. Ich lasse los meine Empfindlichkeit und empfange deine Liebe. Bei dir bin ich angenommen. Bei dir bin ich angekommen. Du bist gut und machst alles gut. Ich bin gerechtfertigt durch Jesus. Danke. Amen.